Peace Leute, grüßt euch, willkommen zum Hypertrophy Cast, heute in einem ja, ganz ungewohnten Setting. Wir haben den Johannes Josberger heute am Start, der ist zu mir gekommen. genau, wir sind hier in Köln bei mir und wie viel Namen heute?
Boah, gute Frage.
Zeit bleibt gefühlt stehen.
Aber nach dem 20.
21. März, Samstag. Es gibt noch keine Ausgangssperre, deswegen haben wir die Zeit nochmal genutzt und uns zusammengefunden. Wir wollten eigentlich schon letzte Woche die Podcast-Episode abgedreht haben. Hat leider nicht geklappt wegen deinem Internet. Deswegen bist jetzt hier vorbeigekommen.
Das hat schon mal gut funktioniert letzte Woche.
Auf jeden Fall. Ja, aber
ist mir auf jeden Fall eine Freude, heute hier sein zu dürfen als Gast in deinem Podcast. Und ja, ist ganz schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben.
Ja, finde ich auch. Bist jetzt 2 Stunden gefahren, kommst aus Frankfurt und
genau.
Ja, extra um für euch jetzt heute eine Episode hier zu produzieren und wir machen das Ganze jetzt zum allerersten Mal hier im Live-Format. Die Leute, die jetzt auf Apple Podcast oder Spotify zuhören, werden das nicht sehen, aber wir chillen jetzt gerade hier zusammen bei mir in meinem Zimmer und ja, ist jetzt die erste gemeinsame Live-Episode, also ja, falls ihr das Ganze sehen wollt, dann checkt das schnell auf YouTube ab, wechselt dann vielleicht einfach die Plattform. Aber ich glaube, es gibt nicht viel zu sehen hier, oder? Wir sitzen einfach nur hier und
ich glaube, das Gespräch ist relevanter.
Denke ich mir auch. Ja. Ich hoffe, man versteht dich gut. Es klingelt auch gerade, ich muss mal kurz an die Tür und wir hören noch mal kurz, ob der Sound soweit passt. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da. Ja, Amazon-Bestellung kam an und wir haben jetzt nochmal die Soundqualität abgecheckt, das Mikro nochmal justiert und ja, hey, Johannes, erzähl mal was von dir. Ich denke, die meisten Leute werden dich noch nicht kennen, aber bist jetzt auch schon im Online-Coaching-Bereich schon enorm lang dabei. Seit 2017 hast du mir eben erzählt, also genau. Bist schon absolutes Urgestein, was das angeht. Und ja, eigentlich eine Schande, dass die Leute dich noch nicht so auf dem Radar haben, wie du auch eben schon selbst gesagt hast. Also hier.
Der eine oder andere wird mich sicher auch schon mal persönlich getroffen haben auf einer der Wettkämpfe in den letzten Jahren. Aber ja, zu meiner Person. Mein Name ist Johannes, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere Sportwissenschaften in Frankfurt am Main, mache den Sport jetzt schon seit über 8 Jahren, also habe im 15. Lebensjahr angefangen und ja, 2016 habe ich Applied Performance Methods gegründet mit meinem Buddy Frederik zusammen.
Genau, der war auch schon zweimal hier bei uns
genau, auf dem Podcast. Genau, dem ist sicher der ein oder andere auch ein Begriff und ja, seitdem betreuen wir eine Vielzahl von Klienten im Bereich Bodybuilding, Powerlifting und ja, die Intention von dem Ganzen war ursprünglich eben vor allem, dass man die Leute einfach effizienter trainieren lässt im deutschsprachigen Raum und dass man auf der anderen Seite irgendwo auch zu einer Verbesserung, sage ich mal, des Branchenstandards beiträgt, eben weil wir persönlich auch sehr, sehr viel Schlechtes gesehen haben, gerade im Bodybuilding. Auch teilweise eben ja, gesundheitsgefährdende Maßnahmen, die da von dem einen oder anderen Coach ergriffen wurden. Mhm. Und ja, das ist sozusagen unsere Intention auch dahinter. Habe jetzt letztes Jahr meine erste Wettkampfvorbereitung gemacht, meine erste eigene. Also es war die internationale deutsche Meisterschaft von der GmbF.
Ja.
Ist auch, denke ich, für mich persönlich rückblickend sehr erfolgreich verlaufen.
4. Platz hast du gemacht, ne?
Genau, 4. Platz bei den Junioren bis 1,75 Meter und sogar den 5. Platz in der Herrenklasse.
Ja.
Ich glaube, was war das? Bis auch nach Körpergröße, ich glaube bis 1,75 Meter. Auch mit einem ziemlich starken Teilnehmerfeld, worauf ich persönlich auch ziemlich stolz bin. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Jens Patron und den Christian Schneider, also zwei. Ja, ziemlich hochkarätiger.
Beide in deiner Klasse gewesen?
Ich war mit Sicherheit der Leichteste auf der Bühne.
Aha.
Und ja, das war schon schön, sage ich mal.
Ich habe dich live gesehen, Mann. Das sah richtig gut aus. Und vor allem der
Unterkörper. Ja, ich danke dir.
Gefallen. Ja.
Ist auch ganz witzig, weil wir uns jetzt auch schon echt lange persönlich kennen.
Ja.
Also lass mal überlegen, 2018 war dein Wettkampf dann?
2018 erst? War mein Wettkampf. Das war richtig cool. Ich hatte auch damals einen Vorbereiter, den Brosep, der konnte aber damals nicht mit zu meinen Wettkämpfen fahren, so hatte ich jetzt auch nicht von ihm erwartet, aber ja, war dann bei meinem ersten Wettkampf bei der ANBF damals dann so ein bisschen auf mich allein gestellt und war dann im Kontakt mit Dani Kubik und der hat mich dann an den Frederik verwiesen und Er hat mich dann wirklich mit offenen Armen empfangen und dann auch am Tag vorher und am Tag selber betreut, was mir enorm geholfen hat damals. Und es war echt eine sehr, sehr coole Sache. Und da haben wir uns dann auch zum ersten Mal getroffen im Airbnb in Perk, war das ja da, bei Linz. Ihr kamt ja dann relativ spät dann an, du auch mit Athleten, die du damals gepreppt hast. Und da haben wir dann die Farbe drauf gemacht. Dann haben wir uns am nächsten Tag dann beim Veranstaltungsort dann wieder getroffen. Und es war ja ein ziemlich cooler Start auch in meine Bodybuilding-Karriere sozusagen. Und ja, da haben wir uns dann eigentlich relativ regelmäßig dann wieder gesehen. Das war dann zum einen bei den Meisterschaften, bei der internationalen.
Aber wir sind uns auf jeden Fall regelmäßig über den Weg
gelaufen. Letztens eben auch dann nochmal beim WNBF-Seminar in München mit Eric Helms. Und da ja, ist dann auch der Gedanke eben mit dem Podcast dann entstanden. Und
jetzt sind wir hier. Ja, was mich auf jeden Fall sehr freut, dass wir das heute mal angehen können.
Ja, auf jeden Fall. Ey. Ich finde es auch cool, dir halt auch mal eine Plattform zu bieten, weil ich doch denke, dass du jemand bist, der das definitiv verdient hat. Und
weiß auf jeden Fall zu schätzen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, cool. Ja, und heute das Thema, was wir uns so ein bisschen rausgesucht haben, ist so ein bisschen ja, die Thematik Maximalkraft bzw. Training für Powerlifting. Wir schlagen natürlich auch mal so ein bisschen den Vergleich zum Bodybuilding. Also alle, die jetzt nur an reiner Hypertrophie interessiert sind, die können trotzdem dranbleiben. Da denke ich, werden auch ein paar interessante Punkte eben für diejenigen eben auch mit dabei sein.
Ich hoffe doch.
Ja. Auf jeden Fall. Und du hast ja jetzt auch schon einige Powerlifter eben auf Wettkämpfe vorbereitet und ne, wie die meisten wissen, da ist es eben das Ziel, ja, eine bestmögliche Kraftleistung bei den drei Übungen, Kniebeugen, Conventional Deadlift und Bankdrücken eben abzuleisten am jeweiligen Wettkampftag. Ja, und das Training unterscheidet sich doch irgendwo ein bisschen vom Hypertrophietraining. Auf die Unterschiede werden wir dann später, denke ich, nochmal genauer eingehen, aber jetzt so die erste Frage, die ich mal so in den Raum werfen würde, wäre, ja, was sind so die Einflussgrößen auf ja, die Fähigkeit, Maximalkraft, was fließt alles mit da rein, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt eine gewisse Kraftleistung ableisten können.
Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach mal so das Grundverständnis vorab abklärt, dass man auch eine gewisse Vorstellung hat, was auch wirklich, also welche Einflussgrößen auf Maximalkraft vorliegen. Ich sage mal, das sind im Grunde genommen sind das drei wesentliche Kernkomponenten. Das ist auf der einen Seite der Muskelquerschnitt, also das Niveau an Muskelmasse. Ein größerer Muskel, mehr kontraktile Elemente, ist eben gleichzusetzen mit einem größeren Kraftpotenzial. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass ja, der Muskelquerschnitt alleine natürlich nicht ausreichend ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt diverse Bodybuilder hernimmst, die ja an sich ein sehr hohes Niveau an Muskelmasse mitbringen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite nicht, dass die jetzt zum Beispiel über 200 Kilo direkt beugen können. Ja, man muss auch sagen, gerade der Muskelquerschnitt ist gerade im Kontext von fortgeschrittenen Athleten eine Komponente, die einfach auch beim Maximalkrafttraining sehr, sehr hohen Stellenwert einnimmt. Da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, wo man zum Beispiel Athleten untersucht hat, die über das zweifache Körpergewicht beugen. Und da konnte man zum Beispiel auch feststellen, ist auch ziemlich interessant, dass so die Variation in der Maximalkraft, sage ich mal, zu 75-90% über den Muskelquerschnitt zu erklären ist. Mhm. Was einem dann persönlich auch irgendwo zeigen sollte, dass gerade bei fortgeschrittenen Athleten eben der Muskelquerschnitt Hypertrophie einen sehr, sehr großen Stellenwert hat.
Ja.
Auf der anderen Seite hast du dann eben diesen Faktor inter- und intramuskuläre Koordination. Also du musst dir das so vorstellen, Maximalkraft ist letztlich immer spezifisch zu einem Bewegungsmuster.
Ja.
Also zum einen zu der Arbeitsweise der Muskulatur, die Muskelgruppe, die beansprucht wird, auch der Arbeitswinkel, die Bewegungsgeschwindigkeit. Also Kraft ist immer spezifisch.
Ja, klar.
Bedeutet, du musst letztlich auch die Bewegung, in der du stärker werden möchtest, die muss natürlich auch bis zu einem gewissen Grad in dein Training einfließen.
Ja, auf jeden Fall.
Also gerade so die Bewegungseffizienz, die sportliche Technik, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Da geht es letztlich darum, dass du für dich individuell eine Technik findest, mit der du letztlich das maximale Gewicht bewegen kannst, zum Beispiel im Wettkampf. Auf der anderen Seite hast du dann den Faktor intramuskuläre Koordination. Also da geht es allein um das, um die Muskelfaserrekrutierung. Um jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen mit dem Bodybuilder, der an sich ein sehr hohes Niveau an Muskelmasse hat, also einen großen Muskelfaserquerschnitt, der hat dann meist eben nicht diese intramuskuläre Koordination. Also der kann einfach sein Spektrum an Muskelfasern eben nicht vollständig rekrutieren. Und ja, das ist so der Faktor, der unter Neuronaleffizienz fällt. Genau. Ja. Und dann hast du letztlich noch einen wichtigen Faktor, und das ist die Spezifität. Also Kraft, wie ich auch schon gesagt habe, ist immer spezifisch, zum einen eben zu der Bewegung an sich. Das trifft aber auch auf ja, Intensitätsbereiche zum Beispiel zu. Geht natürlich darum, wenn ich irgendwo zum Beispiel in der Kniebeuge stärker werden möchte, muss ich meine Kniebeuge in einem gewissen Ausmaß in mein Training integrieren. Okay. Und ich muss auf der anderen Seite eben je nach Fortschrittsgrad eben auch bewusst höhere absolute Intensitäten integrieren, um eben auch an diesem Punkt neuronale Effizienz zu arbeiten. Also ja. In welchem Ausmaß das alles stattfindet, das ist natürlich kontextabhängig. Also da ist auch die Trainingserfahrung vor allem entscheidend. Das sind eigentlich so die drei wesentlichen Kernkomponenten, die du eben hast auf Maximalkraft.
Ja, ich glaube, was die meisten eben mit diesem Maximalkraftskill eben assoziieren, ist halt wirklich diese neuronale Effizienz. Man geht halt einfach hin, bewegt diese schweren Gewichte und man merkt halt einfach immer, dass man ja stärker wird, aber zum Beispiel eben nicht wirklich an Muskulatur zulegt, und das ist dann meistens eben dieser neuronalen Effizienz eben geschuldet, beziehungsweise der intramuskulären Koordination. Und ich glaube, das ist auch, das wird ja auch oft immer so ein bisschen assoziiert mit den Trainingsfortschritten, die man als Anfänger irgendwo macht, dass man in den ersten Trainingswochen zum Beispiel stärker wird, aber ja, dieser Kraftzuwachs halt viel mehr der neuronalen Effizienz geschuldet ist als zum Beispiel jetzt dem Muskelaufbau. Und
das, ja, also das ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt. Ja. Deshalb habe ich auch die Trainingserfahrung angesprochen. Gerade bei jemand, der jetzt die Bewegung wie jetzt eine Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben neu erlernt. Ich sage mal, da passiert in den ersten Wochen nicht sehr viel im Bereich Anpassung Muskelquerschnitt, sondern es eben, wie du schon gesagt hast, dass die Bewegungseffizienz zunimmt, dass zum Beispiel einfach das Zusammenspiel der einzelnen Muskelgruppen innerhalb der Bewegung, dass das zeitlich, räumlich besser koordiniert ist, dass auf der anderen Seite du eben zunehmend mehr Muskelfasern rekrutieren kannst und darüber ist eben auch diese größere Kraftzunahme zu erklären. Ich sag mal, sobald dann die Bewegung etwas gefestigt ist, je fortgeschrittener, je erfahrener du bist, desto mehr gewinnt eben auch der Muskelquerschnitt dann an Relevanz.
Ja, definitiv. Also auch für Powerlifter ist es enorm wichtig, dann vielleicht auch eben Phasen einzubauen, wo man dann eben auf die Zielsetzung Hypertrophie so ein bisschen abzielt. Oder ist das etwas, was du ja vielleicht auch irgendwo gleichzeitig erzielen willst? Also dass du zum Beispiel sagst, okay, wir fokussieren uns jetzt sowohl auf ja, diese Ausbildung der neuronalen Effizienz und eben auch auf die Zielsetzung Hypertrophie, also dass das Ganze irgendwo so ein bisschen ja, gleichzeitig eben passiert, oder sagst du, okay, wir müssen uns jetzt spezifisch auf eine Zielsetzung fokussieren und ja, integrieren dann im Prinzip ein Kraftblock und danach dann zum Beispiel einen Hypertrophieblock oder andersrum?
Also es ist auch wieder kontextabhängig, also da ist vor allem die Trainingserfahrung maßgebend. Sag mal, wenn jetzt, wie ich auch gerade schon erwähnt habe, wenn jemand anfängt mit dem Training, dann braucht er natürlich jetzt nicht einen größeren Teil vom Volumen im Bereich über 80% vom 1RM integrieren. Einfach weil allein dieser Umstand, dass du natürlich anfangs so gut wie keine Kraft hast und einfach lernst, die Bewegung zu machen, da ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, auch direkt in geringe Wiederholungsbereiche reinzugehen, beziehungsweise einfach nicht zielführend oder notwendig. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren.
Ja, nee, aber wo würdest du
dann... Aber so genau, grundsätzlich würde ich sagen, dass gerade so dieses Hybrid-Ding, also meines Erachtens oder meinen Erfahrungen nach, funktioniert das für verschiedene Fortschrittsgrade eigentlich bis zum gewissen Punkt sehr, sehr gut. Also, dass man zum einen seine Maximalkraft steigert, dass man aber auf der anderen Seite eben gute Zuwächse im Bereich Hypertrophie erzielt. Ich sag mal, je erfahrener du letztlich wirst, desto wichtiger ist natürlich, dass die Reizsetzung in einem bestimmten Bereich dass sie natürlich zunimmt.
Klar.
Dass du da halt auch gewisse Schwerpunkte über das Trainingsjahr zum Beispiel legst.
Das ist ein bisschen so wie in der Schule, ne? So in der Grundschule oder in der auf der weiterführenden Schule lernt man auch ganz viele verschiedene Fächer. Und dann irgendwann musst du einen Leistungskurs wählen, dann spezialisierst du dich schon mal so ein bisschen auf so ein Skill, sag ich mal, und dann irgendwann kommst du ins Studium und dann hast du im Prinzip nur noch ein Fach im Prinzip, was du dann eben lernst. Und so ist das wahrscheinlich im Laufe der Trainingskarriere auch. Ne? Also am Anfang kann man sich vermutlich, ne, in vielen Bereichen eben auch gleichzeitig anpassen, aber je fortgeschrittener man wird und ja, irgendwo begrenzt da eben auch die Regenerationskapazitäten, desto spezifischer muss man halt dann eben auch hingehen und trainieren, gehe ich mal von außen.
Safe. Ja. Also meist ist ja auch so, dass du ab einem gewissen Fortschrittsgrad, wie ich auch schon erwähnt habe, du brauchst eine größere Reizsetzung eben in diesem Bereich über 80% vom One-RM, wenn du jetzt gerade an dieser neuronalen Effizienz arbeiten möchtest. Und ab einem gewissen Punkt kannst du natürlich nicht auf der einen Seite mit sehr hohen absoluten Intensitäten arbeiten, eben auf regelmäßiger Basis mit schweren Widerständen, aber auf der anderen Seite ist eben das Volumen, was natürlich einen gewissen Stellenwert hat für Hypertrophie, das kann natürlich auf der anderen Seite nicht hier oben weiterhin liegen.
Ja.
Gerade dann, auch je stärker du wirst, muss man das natürlich ein bisschen anpassen über Schwerpunkte. Aber da ist vor allem auch, das möchte ich auch ein bisschen näher bringen, ist vor allem auch entscheidend, ob du jetzt auf den Wettkampf hinarbeitest oder ob du dich zum Beispiel weit entfernt vom Wettkampf befindest.
Auf jeden Fall. Ja, eine weitere Einflussgröße, die mir jetzt auch noch eingefallen ist, die du jetzt noch nicht genannt hattest, wäre zum Beispiel auch der akute Ermüdungszustand. Mhm. Wir kennen ja das Fitness-Fatigue-Modell. Unsere abrufbare Leistungsfähigkeit ist immer ja die Differenz zwischen unserer Fitness-Charakteristik und unserer Ermüdung, die wir halt halten. Und wenn wir dann zum Beispiel in einem Zustand sind, wo wir weniger Ermüdung haben, könnten wir potenziell auch eine höhere Leistungsfähigkeit irgendwo abrufen. Wie relevant ist das jetzt im Hypertrophietraining? Klar, wenn wir jetzt einen Wettkampf haben, dann wollen wir natürlich schon schauen, dass wir dann zum Wettkampftag eben die höchstmögliche abrufbare Leistungsfähigkeit haben. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch Sinn machen, mit einem möglichst geringen Ermüdungslevel in den Wettkampftag eben reinzugehen, um dann die Leistungen auch abrufen zu können. Aber jetzt in einem normalen Trainingsblock-Kontext, ja, wie wichtig ist es da, so das Ermüdungslevel irgendwo zu managen? Wie machst du das mit deinen Athleten zum Beispiel auch?
Also Ermüdungsmanagement, Fatigue-Management ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn es jetzt auch darum geht, wirklich auf, sage ich mal, die Belastungsanforderungen im Wettkampf hinzuarbeiten. Mhm. Weil es geht letztlich auch darum, wie du auch schon erwähnt hast, dass du natürlich, wenn du kurz vor dem Wettkampf stehst oder am Wettkampf auf der Plattform stehst, dass du natürlich am Peak deiner Leistungsfähigkeit bist und dass auf der anderen Seite eben die Ermüdung so tief wie möglich liegt. Da geht es auch letztlich darum, zum Beispiel im Peaking von einem Wettkampf im Powerlifting, dass du, also ich sag mal, der Schwerpunkt liegt vor allem darin, da möchte ich auch ganz kurz mal eine schöne Analogie anführen, und zwar, wenn man sich vorstellt, man hat zum Beispiel ein Auto, das hat jetzt 100 PS, diese 100 PS, die stehen für deine Muskelmasse, für den Muskelquerschnitt. Dann hast du irgendwo den Fahrer und das fahrerische Können, das ist letztlich deine Bewegungseffizienz oder auch die neuronale Effizienz, wie stark du letztlich diesen Motor auch nutzen kannst. Wenn du jetzt vorstellst, das Auto fährt mit dem Fahrer ein Rennen, es geht auch darum, gute Rundenzeiten abzuliefern, dann kannst du natürlich bis zu einem gewissen Punkt, nehmen wir jetzt an, dein Motor hat 100 PS, dann kannst du natürlich sehr stark an der neuronalen Effizienz arbeiten oder auch an deiner Bewegungstechnik. Aber ab einem gewissen Punkt hast du deine Rundenzeit ausgereizt. Ja. Sprich, eine weitere Verbesserung wirst du nur erreichen, wenn du dir ein schnelleres Auto kaufst. Und wie man sich das jetzt vorstellen kann im Peaking, ist, dass eben der Schwerpunkt vor allem darauf liegt, irgendwo das Niveau an Muskelmasse zu erhalten, was natürlich auch bedingt, dass über einen Trainingsblock, also zum Wettkampf hin, das Volumen in Form von Sätzen abnimmt. Ich sage mal, es geht wirklich darum, dass die durchschnittliche absolute Intensität, also die Widerstände, mit denen du über die Woche arbeitest, dass das eben zum Wettkampf hin ansteigt und auch bis zum Wettkampf hin die Intensität eben noch sehr hoch verbleibt. Dass du natürlich auch irgendwo lernst, mit deiner Technik wirklich gegen geringe Bewegungsgeschwindigkeiten zu arbeiten und, sage ich mal, wirklich an diese wettkampfnahe Belastungsform, wo es letztlich darum geht, sämtliche Kraft abzurufen, die du kannst. Also da wird es auch so sein, dass sich in der Aufwärtsbewegung im besten Fall im letzten Versuch der Widerstand schon fast gegen Null geht.
Aha.
Also dass du es gerade so überwinden kannst, sozusagen. Ja, also in dem Kontext ist es auch so, dass natürlich das Volumen abnimmt, weil es geht nicht darum, in dem Moment Hypertrophie zu stimulieren, sondern dann vor allem, sage ich mal, die Ermüdung, die zentrale und periphere Ermüdung, die sich so die Wochen zuvor aufgebaut hat, dass sich die eben auf ein Mindestmaß verringert.
Mhm.
Und dass auf der anderen Seite eben ja vor allem dann 1RM zunimmt, okay. eben die Kraft, die du abrufen kannst.
Ja.
Also mal auf deine Frage zurückzukommen, weil wir jetzt ein bisschen abgeschwiffen sind. Es ist natürlich so, gerade in einem Block, der höhere durchschnittliche Intensitäten enthält, da ist es meist eben auch so, dass du teilweise sehr starke Schwankungen hast in der Tagesform.
Mhm.
Und dass dadurch zum Beispiel, wenn du jetzt jemandem vorgibst, du machst 5 Wiederholungen mit 80%, dass das auf der einen Seite innerhalb der Einheit zu schwer sein kann, also dass sozusagen die Belastung zu hoch dosiert ist. Aber auf der anderen Seite kann es auch sein, dass zum Beispiel der Widerstand, der an dem Tag vorgegeben ist, also letztlich den Stress, den du induzieren möchtest mit den Sätzen, dass er zum Beispiel zu gering gewählt ist. Also meiner Erfahrung nach habe ich auch gute Erfahrungen gemacht damit, wenn man da eben auch einen höheren Grad zum Beispiel an Autoregulation zulässt.
Ja.
Also, dass man zum Beispiel eine Prozentvorgabe damit verbindet, dass man zum Beispiel eine durchschnittliche API mit angibt, sodass der Athlet dann auch so ein bisschen das an die Tagesform angleichen kann.
Ja, ganz wichtiger Punkt. So bei uns, also ich sag mal, im Bodybuilding-Programming ist es eigentlich eine gängige Praxis, eben auch die relative Intensität vorzuschreiben, viel mehr als jetzt die absolute Intensität, wie jetzt im Powerlifting-Kontext. Ne, denn für einen Bodybuilder ist es jetzt relativ irrelevant, ob er jetzt mit 70% 1RM oder 75, 80% trainiert. Es läuft dann eben auf einen unterschiedlichen Wiederholungsbereich aus, aber ich sag mal, um einfach volle Rekrutierung des Faserspektrums zu gewährleisten, ist halt eben primär eben wichtig, ausreichend nah eben ans Muskelversagen, also die lokale Muskulatur ausreichend nah ans Muskelversagen zu trainieren. Ja, und jetzt im Powerlifting durch diese fixen Prozentangaben fehlt da natürlich so ein bisschen dieser autoregulative Spielraum, den wir halt eben über die relative Intensität haben. Ne?
Ich würde auch immer empfehlen, zum Beispiel gerade jetzt in so einem Peaking das immer miteinander zu verbinden. Du hast schon irgendwo, wenn du so einen Trainingsblock erstellst, so eine grobe Richtlinie.
Mhm.
Also ich gebe letztlich auch meist Percentages vor in den meisten Einheiten. Aber es ist gerade in so einer Phase sehr oft so, dass, sage ich mal, die Tagesform einfach sehr stark beeinträchtigt ist und dass man dann natürlich so ein bisschen autoregulativ auch einfach arbeiten sollte.
Mhm.
Also ich habe schon so oft erlebt, auch in meinen Wettkampfvorbereitungen, Powerlifting, dann hast du zum Beispiel ein Single, du weißt, das ist ein Gewicht, das kannst du einfach bewegen, das hast du schon mehrmals in der Vergangenheit bewegt, aber es gibt Tage, da ziehst du das einfach nicht vom Boden.
Mhm.
Und da geht es natürlich darum, dass du auch irgendwo versuchst, da den Stress ein bisschen zu steuern.
Aha.
Also, dass du natürlich dann das auch nicht drauf anlegst, es um jeden Preis zu heben, sondern dass man dann auch sagt, das ist gut für heute. Und ja, man nimmt das einfach in Kauf und verfolgt, sage ich mal, auch mehr so ein bisschen die langfristigen Trends.
Absolut. Also hast du erstmal ein gewisses Maß an Autoregulation integriert, um die Fatigue irgendwo zu managen. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, eventuell Light-Sessions einzubauen, wo man da dann eventuell die Trainingsparameter eben so anpasst, dass man dann eben an diesem jeweiligen Tag zumindest die Fitnesscharakteristik vielleicht erhält, Ermüdung ein bisschen reduziert und dann vielleicht an einem anderen Tag wieder mehr pusht. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, irgendwo mit Deloads zu arbeiten. Welche von diesen Möglichkeiten nutzt du?
Also eigentlich über das volle Spektrum.
Mhm.
Zum einen ist es so, dass ich, egal ob Hypertrophie oder Maximalkraft, dass ich eigentlich immer eine gewisse Stressvariation drin habe in der Woche. Also leichtere Einheiten, Einheiten mit höheren Umfängen, gerade auch im Kontext Hypertrophie, wo auch das Session Volume für eine Muskelgruppe mal ein bisschen höher ausfällt, dass man so einfach versucht, auch über die Woche so ein bisschen Ermüdung zu regulieren und halt den Output einfach hochzuhalten. Im Kontext jetzt von Powerlifting, Maximalkraft, enthält das natürlich zum Beispiel auch Übungsvariationen, also dass du nicht 2-3 Mal die Woche deinen Competition Squat machst, sondern dann zum Beispiel was wie ein Pin Squat oder ein Pause Squat in einer Einheit, wo natürlich auch die absoluten Intensitäten tiefer liegen. Und wenn du zum Beispiel das Tempo akzentuierst oder eine bestimmte Bewegungsphase. Ja, das ist auch, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass du ja jetzt nicht in jeder Einheit voll drauf gehst. Ja.
Wo siehst du meistens immer den limitierenden Faktor, wenn es darum geht, oder wenn man sich eben fragt, okay, soll man jetzt eben noch weiter pushen, soll man vielleicht noch, noch eine Akkommodationswoche, eine Woche dranhängen, oder wo zieht man den Cut auf, wo siehst du da die Gründe für Powerlifter, weshalb ein Deload oder eine Phase mit weniger Trainingsumfang vielleicht angebracht wäre? Also ich sag mal, im Bodybuilding-Kontext ist es ja im Idealfall irgendwo die lokale Muskulatur, dass ja das maximal regenerierbare Volumen für diese irgendwo erreicht ist und der Trainingsstress vielleicht nicht mehr regeneriert werden kann. Oft kommt ist es halt aber auch so, dass so diese Systemic Fatigue irgendwie einen darin limitiert, eben noch mehr Trainingsvolumen anzuhäufen. Wo siehst du das Ganze eben bei Powerliftern? Da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch passive Strukturen ab einem gewissen Punkt einfach überlastet sind, weil man eben ständig diese doch sehr anspruchsvollen Lifts auch in einem ähnlichen Muster eben immer wieder praktiziert. Und es hat doch irgendwo immer die gleichen Strukturen irgendwo belastet. Wo befindest du dich da meistens mit deinen Athleten? Was ist da so der Grund, weshalb jetzt so eine Phase der Erholung, sag ich mal, nötig ist?
Man muss auch nochmal ein bisschen unterscheiden, ob du jetzt wirklich eine Erhaltungsphase hast, was jedem empfehlen würde auch. Also das jetzt allein auf die Trainingsumfänge oder sag mal den Gesamtstress bezogen, dass man eben, wenn man jetzt ein Trainingsjahr sich ansieht, dass man auch mal einen Trainingsblock hat, wo einfach der Körper sich in der Gesamtheit auch wirklich mal erholen kann, wo es vor allem im Kontext Hypertrophie auch so ein bisschen darum geht, dass man wieder ein bisschen Sensibilität herstellt, auch für einen gewissen Arbeitsumfang, mit dem man gearbeitet hat. Ich sag mal, gerade im Kontext Peaking ist es zum einen so, dass auch die Blocklänge meist ein bisschen geringer ausfällt. Wenn du jetzt vorstellst, du hast jetzt wirklich, ich sag mal, wenn in einem Building-Block, wenn es jetzt wirklich um Development geht, also darum, Hypertrophie zu induzieren, dann bewegt sich die Intensität, sagen wir mal, bei den Compound-Lifts meist so im Bereich von 60 bis 80 oder 85%.
Okay. Jetzt auf wie viele Wiederholungen würde das hinauslaufen ungefähr, so wenn man das jetzt mal so übersetzen müsste? Ich würde, das ist auch extrem individuell. Ein Bodybuilder oder jemand, also Person A kann mit 60%, weiß nicht, 15 safe. Wiederholungen machen und die andere Person vielleicht 25. Das ist halt auch extrem individuell.
Deshalb sehe ich zum Beispiel auch keinen Vorteil darin, wenn du jetzt gerade im Bereich unter 80%, dass du jetzt genaue... Ich meine, du musst das letztlich eh individualisieren. Das würde auch funktionieren, wenn man das über Percentages vorgibt. Aber gerade in so Hypertrophieblöcken arbeite ich dann zum Beispiel auch gerne mit einer festen relativen Intensität, wo es mehr darum geht, du weißt, der Widerstand, der liegt ungefähr in dem und dem Bereich vom Estimated 1RM, also prozentual. Aber letztlich geht es darum, eben innerhalb von einem gewissen Wiederholungsbereich dann vor allem die relative Intensität zu treffen. Du hast eben eine große Variation zum Beispiel an möglichen Wiederholungen, eben gerade unterhalb von 80%. Ja. Sagen wir über 80, 85% wird es dann ein bisschen vorhersehbarer, weshalb ich es dann auch für sinnvoll halte, zum gewissen Teil auch mit Percentages einfach zu arbeiten. Gut, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgekommen.
Ja, kein Problem. Alles gut. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, gute Frage. Du hattest angefangen mit diesen 60%.
Also genau, nochmal auf die passiven Strukturen zu sprechen zu kommen. Es ist natürlich schon so, wenn du, um jetzt auch nochmal den Kontrast oder die Brücke zu schlagen, in einem Intensity-Block oder einem Peaking-Block, wo es dann eben darum geht, eher mehr den Muskelquerschnitt zu erhalten und irgendwo eben zu lernen, mit höheren Widerständen zu arbeiten, gegen geringe Bewegungsgeschwindigkeiten und da eben diese Bewegungseffizienz beizubehalten. Da ist natürlich auch so, dass prinzipiell, zumindest anekdotisch, irgendwo mehr Belastung auf den passiven Strukturen liegt. Man muss aber auch dazu sagen, dass Krafttraining an sich auch nicht sehr verletzungsanfällig ist, gerade wenn man das auch mit anderen Sportarten vergleicht, die zum Beispiel einen hohen Impact haben.
Ja, wenn jetzt, Football, Fußball oder
was auch immer. Laufen. Alles Mögliche. Ja. Und ich muss auch sagen, also wenn man das Ganze sinnvoll strukturiert und auch vor allem Bewegung erstmal richtig ausführt, nicht immer, klar, ordentlich draufgehen, aber nicht immer all out und das eben über das gesamte Trainingsjahr. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig.
Auf jeden Fall. Nee, klar, also ich denke, es sollte für einen Powerlifter ja wirklich ein zentrales Ziel sein, eben sich nicht zu verletzen. Mhm. Ganz klar. Habe ich jetzt aber so anekdotisch oft eben nicht mitbekommen. Ich habe auch viel mit Powerliftern so in den letzten Jahren abgegangen und da, die waren alle verletzt. Also von denen konnte keiner mehr so richtig produktiv trainieren. Alle mussten irgendwie nur gucken, dass sie halt eben so ja, gewisse Problematiken aus der Welt schaffen. Da hat man irgendwie so ein paar, wie sagt man, Wehwehchen in halt so bestimmten Partien und ja, produktives Training war eigentlich nicht nötig und man war irgendwie nur dabei, sich zu formen und irgendwie zu gucken, irgendwie bestimmte Strukturen wieder in Gang zu bringen. Und ja, ich denke, es ist.
Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, das ist sehr oft so. Man muss aber auch sagen, gerade so für die Verletzungsanfälligkeit, natürlich würde man annehmen, dass wenn du jetzt nah an deiner Maximalkraft arbeitest, dass natürlich das Verletzungsrisiko irgendwo zunimmt. Aber wenn du ein Bewegungsmuster beherrschen kannst und auch dich irgendwo da hinarbeitest in dem Bereich, sag ich mal, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich beim Powerlifting-Wettkampf verletzt hat. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel jetzt mit einem Hypertrophie-Block sehr stark auch zum Beispiel mit Satzprogression arbeitest, gerade so sehr sprunghafte Erhöhungen vom Arbeitsumfang, das, sage ich mal, begünstigt auch nachweislich meist Verletzungen. Ja. Das ist mehr so das, wo dann meist so Verletzungen entstehen. Aber es ist durchaus so, ich sehe zum Beispiel ein Problem, wenn ein Powerlifter, der zum Beispiel auch relativ fortgeschritten ist und eigentlich, sage ich mal, das Großteil des Trainingsjahres eher damit verbringen sollte, wirklich auch daran zu arbeiten, Hypertrophie zu stimulieren. Und wenn diese Person dann zum Beispiel die Competition Lifts, die Wettkampfübungen, das ganze Jahr über drin haben oder ich sag mal, über ein gesamtes Jahr dreimal die Woche squatten, da kann natürlich auch schnell sowas wie eine Overuse-Injury entstehen. Also, dass du einfach gewisse Strukturen überlastest. Weshalb ich zum Beispiel auch Vorteile sehe, wenn du gewisse Übungsvariationen mit reinbringst. Statt zum Beispiel dreimal die Woche Competition-Squat zu machen, fang zum Beispiel an, einmal auch wieder von der Phase abhängig, kontextabhängig, aber zum Beispiel ein High-Bar-Squat, dann mache ich eine pausierte Variante und dann mache ich zum Beispiel in der dritten Einheit meine Competition-Beuge, die in dem Fall zum Beispiel low war.
Okay, also es müssen nicht das ganze Jahr über dann nur 1RMs in den spezifischen Competition-Lifts sein. Nee, safe nicht. Kann sich dann auch,
ja, das ist ja auch das, wenn eben auch sehr, sehr häufig, wie gesagt, zum einen immer mit den spezifischen Bewegungsmustern gearbeitet wird, aber auf der anderen Seite eben immer innerhalb oder sagen wir mal, ein sehr großer Anteil in diesen hohen Intensitätsbereichen. Das ist natürlich wichtig auch für so einen Dual-Athlete zum Beispiel, dass er Tage hat, wo eben vereinzelt auch schwere Arbeit drin verbleibt, auch in einem Hypertrophie-Block, um sich einfach diese Fertigkeitskraft auszudrücken, eben zu erhalten. Ist natürlich klar, wenn es jetzt darum geht, Volumen auch zu akkumulieren, dass ja, natürlich nicht unbedingt sehr, sehr viele schwere Sätze auch in der Woche integriert sein müssen. Man muss auch dazu sagen, dass ein Powerlifter zum Beispiel, was man oft sieht, ich habe es vorhin auch schon mal mit dir kurz thematisiert, dass zum Beispiel oftmals ist so eine Hypertrophiephase durch sowas gekennzeichnet, dass du zum Beispiel ein 8x10 macht mit 55% vom 1RM, weil viele Powerlifter eben glauben, dass ich das ganze Jahr über spezifisch bleiben muss innerhalb der Bewegung. Aber das ist eben für nicht jede Person auch damit verbunden, dass er zum Beispiel die Kniebeuge einen maximalen Stimulus zum Beispiel auf die Quads bringt. Oder meiner Meinung nach sowas wie ein 6x10 ist einfach ineffizient. Also sowieso ein 6x10 ist die Hölle, weshalb natürlich auch die absolute Intensität entsprechend gering sein wird. Ja. Dementsprechend wird es wahrscheinlich im fünften, sechsten Satz wird es eigentlich erst anstrengend. Da wird erstmal die Bewegungsgeschwindigkeit sich ein bisschen verringern. Und die vorherigen Sätze dienen eigentlich nur dazu, Ermüdung zu induzieren.
Kommt halt eben drauf an, ne? Wie du dann zum Beispiel die relative Intensität dann auslegst. Ne?
Klar, das ist natürlich, aber ich sag mal, ein 6x10, da kannst du ja die relative Intensität nicht gleich halten. Also wenn, dann müsstest du ja sagen, du machst zum Beispiel eine Range, du fängst an im ersten Satz, API 5 und steigt dann über die Sätze langsam an.
Ja, das ist das Ding. Gibst du Wiederholungsranges vor oder halt eben genaue Angaben? ich, also zumindest in meinen Athleten, die halt irgendwo Hypertrophie-Ziele haben, da bin ich eigentlich immer mit einer doch recht breit gefächerten Range eben unterwegs. Ich klassifiziere das meistens so in 6 bis 10, 8 bis 12, 12 bis 15, 15 bis 20 und dann gegebenenfalls auch 20 bis 30 in ein paar wenigen Fällen. Mhm. Aber das sind so die Ranges, die ich vorgebe. Und ich bin da gar nicht so genau, was so Web-Ranges angeht, zumindest im Hypertrophie-Kontext, ne, weil wir ja wissen, okay, solange relative Intensität gegeben ist, können wir in einem, ja, in einem Bereich von 5 bis 30 Wiederholungen optimale Hypertrophie irgendwo erzielen. Ne? Und ja, oft ja, sehe ich es halt, dass wenn halt genaue Angaben gemacht werden, dass ja, die Person dann halt eben denkt, wenn ich jetzt mehr Wiederholungen mache oder eine Wiederholung weniger, dann habe ich das Ziel verfehlt. Aber ich sag mal, die Wiederholungsvorgaben, das sind ja eigentlich nur Proxys für die absolute Intensität. Mhm. Ich sag mal, eine Webrange von 6 bis 10 soll ja einfach nur gewährleisten, dass du mehr Gewicht auf die Stange legst, als wenn da 8 bis 12 steht. Aber wie viele Wiederholungen es dann letztendlich werden, vermutlich im Hypertrophie-Kontext zumindest gar nicht mehr so relevant. Deswegen gehst du also hin und sagst genau, okay, es müssen genau 8 Wiederholungen an dem jeweiligen Tag sein. Und was passiert, wenn es jetzt 7 oder 9 werden?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. In so einem Building-Block, wenn es um Hypertrophie geht, mache ich zum Beispiel bei den Wettkampfübungen oder wenn du jetzt mit einer Variation arbeitest, wenn zum Beispiel auch für Hypertrophie die Hyperbeuge für dich ein gutes Werkzeug ist, dass man auch hier zum Beispiel mit einer Rep-Range arbeitet und mit einer fixierten API, die man dann eigentlich versucht auf wöchentlicher Basis beizubehalten. Ich sage mal, es ist dann auch so, dass mit einem gewissen Arbeitsgewicht, die gebe ich in der Regel vor, die sich natürlich auch im Bereich einer gewissen absoluten Intensität bewegen, aber letztlich geht es vor allem darum, eine entsprechende Nähe am Muskelversagen zu treffen, damit du eben in Folge auch einen großen mechanischen Reiz auf einen Großteil der Muskelfasern hast. Ja. Was ich nochmal sagen wollte, ist, gerade so bei Hypertrophie mit der Übungsauswahl, um das jetzt mal auf eine Kniebeuge ganz banal zu übertragen, es ist durchaus so, dass eben eine Kniebeuge an sich nicht für jede Person, auch wenn es um Maximalkraft geht, wo eben der Muskelquerschnitt auch einen gewissen Stellenwert hat, ist nicht für jedermann das richtige Werkzeug. Wobei das keine Ausrede sein sollte, also gerade wenn du zum Beispiel noch keine 140 Kilo auf Reps beugst und du schwache Quads hast, und du die Beuge nicht machst, weil es aus biomechanischen Gesichtspunkten oder deine Hebelverhältnisse das nicht hergeben, dann ist das für mich, also dann kann ich das belächeln. Ich kann in der Hinsicht jedem nur empfehlen, natürlich macht es Sinn, die Übungsauswahl zu individualisieren und eben Übungen zu finden, wo du auch letztlich zum einen die anatomische Funktion des Muskels voll ausreizen kannst, wo du einen großen Bewegungsumfang sicher kontrollieren kannst, wo du eine gewisse Anstrengung reinlenken kannst, ja, und wo es letztlich darum geht, eine große Spannung auf den Zielmuskel zu bringen. Nichtsdestotrotz würde ich in so einem Fall zum Beispiel immer bis zum gewissen Punkt, ich sag mal, 2, 3, 4 Sätze Beugen drin halten, auch wenn es vielleicht nur einmal die Woche ist. Und natürlich da auch mit dem Schwerpunkt darauf, dass die Person auch weiterhin darin stärker wird. Und natürlich an den Defiziten, die die Person hat, dass man da daran arbeitet. Also ich sehe das auch sehr oft, dass Personen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, dass die dann zum Beispiel sehr informiert sind und irgendwo das vielleicht aufschnappen, dass das für Hypertrophie eben sinnvoll ist oder dass vielleicht die Kniebeuge nicht das perfekte Werkzeug ist für mich und dass sie die sich dann sehr, sehr schnell aufgeben, weil sie vielleicht auch einfach schlechte Hebelverhältnisse haben für die Beuge, aber ich sage mal mit der richtigen Anleitung, wenn du zum Beispiel den richtigen Coach hast und der eben da breit gefächert ist von Erfahrungswerten, dann wird dir das der auch vermitteln. Also ich habe jedem in meiner Trainingslaufbahn egal wie die Hebelverhältnisse aussehen, habe ich eine Kniebeuge richtig beibringen können. Ja. Klar, sie ist nicht immer schön, sie ist auch nicht unbedingt perfekt für Hypertrophie, aber ich sage mal, was mir auch wichtig ist, ist, dass man versteht, dass man, klar, gewisse Schwerpunkte irgendwo setzen muss, aber dass es sehr, sehr viele Überschneidungen auch gibt zwischen Maximalkraft und Hypertrophie. Ja. Und man muss auch sagen, dass gerade um, ich habe ja auch schon gesagt, Hypertrophie ist ein ganz großer Stellenwert hinsichtlich Maximalkraft, und dass du gerade an diesen anderen Faktoren, diese neuronale Effizienz, du musst dafür nicht zwangsläufig dreimal in der Woche die Kniebeuge ausführen. Ja? Ich muss auch sagen, bei Maximalkraft oder diese neuronale Effizienz, intramuskuläre Koordination, da geht es vor allem um die absolute Intensität, dass du eben in diesem Bereich über 80% von 1RM kommst, wo du eben eine hohe Muskelfaserrekrutierung hast oder nahezu vollständige und eben auch verhältnismäßig geringe Bewegungsgeschwindigkeiten. Ja, aber man muss sagen, dass gerade wenn du auch untersuchst, Hypertrophie, Dosis-Wirkungsbeziehung und Maximalkraft, das ist natürlich auch individuell, ne? Aber es braucht verhältnismäßig wenig Sätze in diesen spezifischen Bereichen, um zum einen besser zu werden, stärker zu werden, oder sich einfach die Maximalkraft, dein Estimate 1RM sozusagen zu erhalten.
Aha.
Ja. Und was auch ein entscheidender Unterschied ist, dass du für die Zielsetzung Maximalkraft, gerade in diesen Bereichen über 80%, dass du nicht sehr nah am Muskelversagen arbeiten musst. Das ist natürlich wichtig, wenn du auf den Wettkampf hinarbeitest, dass du zum Beispiel auch mal dich hinarbeitest zu einem Single mit einer Wiederholung in Reserve oder wo wirklich du schon richtig grinden musst, auch, weil das ist auch ein Skill, den musst du erlernen.
Klar.
Aber ansonsten geht es wirklich darum, vor allem diese intramuskuläre Koordination zu verbessern, wirklich einfach nur vom externen Widerstand in den Bereich über 80% oder 85% vom 1RM zu kommen, schwere Gewichte aufzuladen, weil die müssen nicht am Muskelversagen ausgeführt werden. Ganz im Gegenteil, das ist eher sogar kontraproduktiv, wenn du das jede Woche machst, zum Beispiel auch in mehreren Einheiten. Dann induziert das natürlich auch viel Ermüdung.
Ja,
wobei ich das auch nicht ausschließen möchte. Ne? Also das ist auch wieder, das ist kein Schwarz-Weiß-Ding. Ja, du kannst zum Beispiel ein Topset machen, ein Double mit 2 Reps in Reserve. Das wird dich auch nicht hinmachen für die restliche Einheit oder ein Triple at 9. Ich rede jetzt von Basis mehrere Sätze. Also gerade wenn du unterhalb von 6-5 Wiederholungen dich bewegst, dass du für den Trainingseffekt, den es eben benötigt, auch nicht über all diese Sätze sehr nah Muskelversagen arbeiten musst.
Ja.
Im Gegensatz zur Hypertrophie, da ist die relative Intensität, die näher Muskelversagen, das ist alles entscheidend.
Genau.
Also du musst eine bewusste Verlangsamung haben des Gewichts bei den finalen Wiederholungen. Wiederholungszahlen sind letztlich zweitrangig. Also du kannst über ein sehr breites Spektrum an Wiederholungsbereichen Hypertrophie induzieren. Sag mal so weitestgehend eben der Bereich von 5 bis 30 RM.
Genau.
Von daher sind natürlich schon irgendwo auch andere Faktoren entscheidend, aber du hast auch eine, sag ich mal, sehr starke Überschneidung.
Ja, definitiv.
In vielen Bereichen. Und oftmals ist es halt so, bei den Leuten im Kopf, entweder du trainierst Maximalkraft oder Hypertrophie.
Aha.
Ich kann jetzt auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ne? Man würde jetzt annehmen, klar, irgendwann ist der Zug abgefahren. Wenn du natürlich 5 Sätze oder noch mehr über 80% brauchst, dass es weiter vorangeht, dann hat es natürlich irgendwann eine Wirkung auf die restliche Einheit, die restlichen Übungen, wo du dann noch dein ganzes Accessory Work drin hast, dann kann sich das natürlich negativ beeinträchtigen. Aber ansonsten ist das Ganze eigentlich funktioniert sehr, sehr gut nebenher.
Ja.
Auch für verschiedenste Fortschrittsgrade. Also ich habe Leute, die 250 Kilo beugen, 300 Kilo heben, wo immer ein gewisser Schwerpunkt auf Maximalkraft auch liegt, aber die gleichzeitig eben auch sehr, sehr gute Hypertrophie erzielt haben.
Ja.
Aber das sind jetzt nur, also ich spreche auch viel, man kann jetzt viel über Theorie auch sprechen, aber das ist auch viel auf Erfahrungswerte bezogen, wo ich Leute zum Beispiel auch 2-3 Jahre betreut habe, wo ich einfach gesehen habe, dass die Maximalkraft zunimmt, aber auch gleichzeitig eben der Muskelquerschnitt.
Ja, definitiv.
Also das, wie gesagt, das schließt sich
nicht nie aus.
Und nee, zum Beispiel, was mir auch noch wichtig ist, was man hier einfach mal zur Sprache bringt, ist, dass ein Satz unterhalb von 5 Wiederholungen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel Hypertrophie maximieren möchtest, und die Leute scheuen sich davor, mal ein bisschen schwerer zu gehen, ja, oder das ist nicht optimal für Hypertrophie oder schwere Deadlifts, auf keinen Fall. aber man muss auch sagen, ich habe da auch viel schon drüber nachgedacht, auch viel mit Frederik zum Beispiel schon diskutiert.
Aha.
Früher haben wir mal den Standpunkt vertreten, vor so 2 Jahren, dass zum Beispiel, wenn du so eine Phase hast, einen Tensi-Block, wo du einfach daran arbeitest, dein 1RM nach oben zu bringen, deine Maximalkraft, dass du natürlich dann stärker aus so einem Trainingsblock rausgehst und wenn du zum Beispiel eine Hypertrophie-Phase machst, wo du ein bisschen mit mehr Übungsvariationen arbeitest, wieder einem höheren Arbeitsumfang, dass du natürlich verhältnismäßig höhere Widerstände bewegen kannst. Dass du dadurch auch irgendwo eine höhere Tonnage akkumulieren kannst. Aber wenn man das mal so in den Grundzügen, sag ich mal, verstanden hat, dann mittlerweile verdrehe ich eher den Standpunkt, dass es eigentlich keinen wirklichen Benefit bringt für Hypertrophie.
Ja, sehe ich auch so.
Das muss man schon sagen. Es ist auch völlig okay, ja, wenn man oberhalb von 5 Wiederholungen bleibt, ja, oder auch wenn man, ich meine im Endeffekt, es gibt viele Wege nach Rom.
Ja.
Du kannst auch nur mit Maschinen und Gerätetraining haben. Du musst keine Kniebeuge machen, ja. Aber du musst das schon gut begründen können, wenn du zum Beispiel keine Beuge- oder eine Kreuzhebelvariation drin hast.
Ja, ich denke, für Hypertrophie ist es gar nicht so wichtig, irgendwo stark zu sein, sondern das Ziel sollte eher sein, dass du stärker wirst, aber nicht eben, weil du dich neuronal anpasst, sondern vielmehr, weil du einen größeren Muskelquerschnitt hast. Denn das ist halt eben auch irgendwo so eine Problematik oder so ein Fehlgedanke, wenn es um Hypertrophietraining geht, dass man halt denkt, okay, ich muss stärker werden, damit ich Muskeln aufbauen kann. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich genau andersrum. Mhm. Du setzt einen gewissen Trainingsreiz, du vergrößerst den Muskelquerschnitt und bist deshalb eben stärker. Mhm. Ne? Und ja, deswegen, was man halt...
Kann ich dir nur zustimmen.
Ja, ja. Was ich halt auch oft gehört habe, ist, dass dann zum Beispiel Leute sagen, dass ihr Ziel ist, zum Beispiel Hypertrophie halt zu erzielen, aber dass sie halt dann trotzdem hingehen und schweres Bankdrücken zum Beispiel dann zu Beginn der Einheit machen. Und dann frage ich, ja, okay, wieso? Und dann sagen sie, weil ihnen die Arbeit danach leichter fällt oder weil sich das, das Gewicht danach dann eben leichter anfühlt.
Ja.
Ne? Aber da denke ich mir dann halt, ja, okay, du bewegst dann halt mehr Gewicht, hast dann vielleicht auf dem Papier vielleicht ein bisschen mehr Tonnage, aber worum es ja eher geht,
ist... Das Gewicht ist zweitrangig, ja? Oder die Tonnage-Schätzung, ja, völlig irrelevant. Ja. Da geht es wirklich allein darum, nehmen wir zum Beispiel an, du kannst zum Beispiel durch einen schweren Topset, wo du über 80-85% von 1RM arbeitest, ich sag mal, da so einen gewissen Reiz auf das Nervensystem gibst, dann ist eben zu erwarten, dass wenn du jetzt Backoff-Sets in höheren Wiederholungsbereichen absolvierst, dass die leichter fallen oder dass du mehr Widerstand verwenden kannst. Mhm. Weil der Widerstand ist völlig egal, weil es geht letztlich darum, die relative Intensität zu treffen. Und ich sag mal, den einzigen Vorteil, den ich derzeit noch sehe, sag mal von Wiederholungen unterhalb von 5, ist eben zum einen, was für Hypertrophie immens wichtig ist, du hast nämlich auch die Voraussetzung, wo Muskelfaserrekrutierung, so eine volle Aktivität des gesamten Muskelfaserspektrums hast, dass irgendwo die, dass die Bewegungsgeschwindigkeit gering ist. Mhm. Das trifft natürlich, sag ich mal, fast über alle Wiederholungen zu oder auf alle Wiederholungen zu unterhalb von 5. Und daher hast du natürlich auch eine sehr, sehr große mechanische Last auf einen Großteil der Muskelfasern liegen.
Ja.
Es ist natürlich so, wenn du jetzt einen Großteil deines Volumens unterhalb von 5 hältst, musst du natürlich gegebenenfalls mehr Sätze machen, um auf gleicher Augenhöhe zu stehen.
Richtig.
Wie jetzt ein Satz oberhalb von 5 Wiederholungen.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist auch wieder kein Schwarz-Weiß. Es ist nicht so, dass... ich frage mich manchmal, was sich die Leute vorstellen.
Nee, klar, es ist ja
nicht so. Zum Beispiel, wer macht denn bitte Trizepsdrücken oder irgendeine fucking Isolationsübung mit unter 8 Wiederholungen? Also.
Hey, bei mir passiert
es manchmal. Gut, es gibt alles, aber.
Also bei mir passiert es tatsächlich manchmal, wenn ich zum Beispiel Skycrushers mache, relativ schwer, dann ist der erste Satz irgendwo noch so bei 11 Wiederholungen, der zweite dann bei 8, der dritte dann bei 6 und dann irgendwie noch ein bei 5 und so.
Ich meine,
passiert schon, aber
aufs Ganze, auf die ganze Woche bezogen, also wirklich Isolationsübungen nur unterhalb von 10 Wiederholungen zu machen, wofür? Da kriegst du nur Ellbogenbeschwerden vermutlich.
Ja, in manchen Fällen schon. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich denke, es ist halt eben nicht so, dass was so eine feste Grenze ist. Ich setze diese Grenze für mich und für Klienten eben schon, weil ich sage, ja, unter 5 Wiederholungen, dann ist die mechanische Spannung pro Arbeitssatz gesehen halt einfach gering und vermutlich einfach nicht mehr so effizient, was aber natürlich nicht bedeutet, dass ihr mit 4-3 Wiederholungen keine Hypertrophie induziert. Es wird vielleicht nicht so effizient sein, aber das ist genau, ne, wie so ein bisschen wie mit den aufbauenden Prozessen und den abbauenden Prozessen innerhalb des Körpers. So, wenn man zum Beispiel nach dem Training jetzt mal kein Whey Shake trinkt oder vielleicht noch ein bisschen Cardio integriert.
Wie, du trinkst kein Whey nach dem Training.
nur den Fall, dass es so Leute geben sollte. Da wird man ja auch nicht direkt Muskeln abbauen, sondern die abbauenden oder die aufbauenden Prozesse werden vielleicht ein bisschen gemindert und du wirst vielleicht am Ende eines gewissen Zeitintervalls nicht ganz so viel Muskeln aufbauen, wie du vielleicht aufbauen hättest können. Genauso denke ich auch, Training im kraftspezifischen Wiederholungsbereich für Hypertrophie. Damit wirst du auch Muskeln aufbauen. So viel wie du maximal könntest, aber vermutlich nicht, aber Erfolge werden trotzdem da sein. Das sind halt einfach Sachen, die sich nicht so ausschließen. Es ist halt viel mehr so ein Continuum, ne? Also nicht so eine feste Grenze.
Absolut, das ist genau der richtige Begriff.
Ja.
Was ich jetzt nochmal so als Vorteile anführen möchte, ist, gerade im Bereich Powerlifting sehe ich eben Vorteile darin, dass zum einen wirklich so ein bisschen das Augenmerk auf Leistungszuwachs, auf Fortschritt im Training liegt, was ja durchaus Vorteile mit sich bringt, weil das eben eine ganz entscheidende Komponente ist, dass du irgendwo in verschiedenen Übungen, Wiederholungsbereichen zunehmend stärker wirst bei eben gleicher Bewegungsqualität.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also es macht einfach Spaß, schwer zu trainieren. Und das ist auch eine andere Herausforderung auch für einen selbst. Und ich kenne, klar, das ist auch wieder individuell. Es gibt sicher einen, der das nicht mag, ja. Aber so auch für die Motivation ist das eine ziemlich coole Komponente. Aber man muss auch sagen, wenn du sehr fortgeschritten bist, Hypertrophie, das sind sehr, sehr große Zeiträume.
Oh, ja.
Du kannst es optisch vermutlich gar nicht messen, weil du wirst am gewissen Punkt eh nur fetter.
Ja,
ja, also das ist in der Tat so. Am gewissen Punkt siehst du auf, siehst du einfach nur schlechter aus, gerade wenn du schon ein paar Jährchen trainierst. Und da ist halt die Trainingsleistung einfach maßgeblich.
Ja.
Und das ist sozusagen auch für einen selbst einfach mal so ein bisschen andere Drive, andere Zielsetzung.
Ja, definitiv. Also diese Performance-Anstiege, die man halt bei ja, dem Training in niedrigen Wiederholungsbereichen sehen kann, sind halt schon enorm und das motiviert einen, glaube ich, auch. Ne? Wie schon gesagt, bei Hypertrophie, wir versuchen einfach nur, die Zielmuskulatur bestmöglich zu stimulieren und sehen dann vielleicht im nächsten Mesozyklus dann den Nettoanstieg der Performance und ne, ich sag mal, wenn man halt dann eben noch die Komponente der neuronalen Effizienz eben hat, dann hat man eben auch nochmal so eine Stellschraube, über die man die Performance halt eben noch verbessern kann. Also man kann sowohl mehr Gewicht dann bewegen, weil man muskulöser ist, aber auch, weil man neuronal eben besser angepasst ist. Und das fällt, also diese Performance-Anstiege fallen ja dann in der Regel schon deutlich höher aus. Was sind da so Anstiege, die du so innerhalb eines Blocks so siehst? Also, oder was erwartest du, wenn du jetzt einen Athleten in einen Kraftblock, sage ich mal, schickst, was willst du am Ende des Zyklus, was willst du sehen, also dass du diesen Zyklus dann als erfolgreich klassifizieren kannst, sind das vielleicht dann auch erst Fortschritte, die erst zeitverzögert aufstehen, zum Beispiel wenn man dann erst den Deload gemacht hat, die Ermüdung reduziert hat, dass man den Nettoanstieg der Performance dann erst im Folgezyklus dann sieht, oder erfährst du das auch im Laufe des Zyklus? Und da wäre auch eigentlich nochmal die Frage, die ich davor eigentlich stellen würde, wie würdest du generell den Trainingszyklus periodisieren? Nimmst du da eher so eine lineare Periodisierung, wo Intensität zu Beginn des Zyklus relativ niedrig ist, Volumen dementsprechend hoch und dass dann im Prinzip Volumen im Laufe des Zyklus absinkt, du im Prinzip immer spezifischer für deine Zielsetzung trainierst, also immer mehr ja so ein 1 AM am Wettkampftag irgendwo simulierst und ja, am Anfang vielleicht noch ein 5x10 machst und am Ende machst du dann ein 5x3 oder so. Wie verändert sich das? Also wie
periodisiert das Training? Ziemlich umfangreich.
Super viele Fragen, aber vielleicht können wir uns erstmal so auf die Periodisierung erstmal berufen und dann können wir danach ja noch die Frage, die ich davor gestellt habe,
sicher
aufgreifen. Ja.
Also bei Periodisierung ist erstmal so, wenn du jetzt einen Hypertrophieblock hast, dann sage ich mal, bringt Periodisierung, also jetzt das geht, Periodisierung ist im Grunde genommen die Manipulation der Belastungskomponenten. Also über die Woche in einzelnen Trainingseinheiten, über einen Trainingsblock, das eben Volumen, Intensität, Frequenz, wie auch immer, kann man noch mehr, was da drunter fällt.
Man kann
das
Prinzip
variiert,
alles,
genau.
Kann alles.
Also wenn du ein Gewicht erhöhst, dann ist das eine Periodisierung.
Ja, genau. Das ist kein exklusives Konzept,
ja, ist kein,
sobald
kein
du halt irgendwie Shit. Eine Variable änderst und nicht die ganze Zeit das gleiche machst, periodisierst du schon. Also wenn du von der einen Woche das Gewicht um 2,5 Kilo erhöhst, hast du schon die absolute Intensität in dem Fall periodisiert. Also,
in einzelnen Trainingsblöcken muss ich sagen, also gibt es auf jeden Fall Unterschiede zwischen Building Block und Peaking zum Beispiel. Grundsätzlich in so einem Hypertrophie-Block versuche ich eigentlich sehr, sehr viele Variablen statisch zu halten, ob es jetzt Übungsauswahl auf wöchentlicher Basis ist oder die Anzahl an effektiven Sätzen, weil ich möchte ja da möglichst auch eine gewisse Aussagekraft draus ziehen, weshalb es eben auch wichtig ist, dass man nicht jede Woche verschiedenste Variablen verändert. Gerade, ich sag mal, es ist auch so, dass eigentlich die relative Intensität, die verbleibt eigentlich über den Großteil des Trainingsblocks im Hypertrophie-Training sehr, sehr statisch.
Okay.
Abgesehen,
nicht so.
Also der Trainingsstress ist aufbauend. Das muss man schon dazu sagen. Ja. Zum Beispiel, ich werde eigentlich immer jeden Athleten gerade gegen Ende vom Deload. Ich habe zum Beispiel natürlich immer einen Deload und auch eine einführende Trainingswoche, wo man auch nach dem Deload nicht mit dem vollen, mit der vollen Belastung einsteigt. Ja. Dass es natürlich so ein bisschen aufbauend ist. Ich sag mal, der Großteil bleibt ziemlich statisch im Trainingsblock, also jetzt in so einem Building-Block.
Was die relative Intensität angeht?
Ja, nur, wobei die auch aufbauen ist. Ich fange zum Beispiel an in der Intro-Week, so bei 3 Reps in Reserve zum Beispiel.
Ja.
Der Großteil der Übung ist so bei 2 Reps in Reserve über mehrere Wochen.
Mhm.
Und gegen Ende, gerade bei den Isolationsübungen, trainiere ich natürlich auch mal einzelne Sätze ans Muskelversagen, um da mögliche Anpassungen noch mitzunehmen.
Ja.
Also das in jedem Fall. Aber ich sage mal, verglichen mit so einem Peaking-Block, also im Powerlifting, hast du schon größere Änderungen über die Wochen.
Mhm.
Wenn du zum Beispiel auf einen Wettkampf hinarbeitest, dann ist meist auch die Blocklänge ein bisschen geringer, weil du kannst natürlich nicht voll reingehen mit hohen Gewichten und das 8 Wochen lang machen so und jede Woche versuchen, die absolute Intensität zu steigern.
Mhm.
Da sieht es dann meist so aus, eigentlich Übungsvariation, die Auslegung der Tage ist in den ersten Wochen relativ gleich. Da ist es dann in der Tat so, dass ich sowas wie lineare Periodisierung anwende. Also ich habe immer Elemente zum Beispiel von DUP drin, auch im Hypertrophie-Block, wo man, wie gesagt, einfach mit Wiederholungsbereichen oder auch im Umfang einzelner Einheiten variiert. In so einem Peaking-Block ist es dann meist eben lineare Periodisierung, wo dann eben das Volumen zum Wettkampf hin abnimmt. Also dass sich die Wiederholungsbereiche zum Beispiel von Woche zu Woche verringern. Und dass ich auf der anderen Seite eben versuche, absolut höhere Widerstände auf die Stange zu packen. Also dass die Intensität eigentlich ansteigt bis zum Wettkampf hin.
Ja.
Und auch gerade so der Unterschied zum Deload auch im Hypertrophie-Block ist, dass, wobei man auch sagen muss, im Hypertrophie-Block ist auch wichtig, dass die Intensität relativ hoch verbleibt. Aber gerade beim Peaking ist das nochmal wichtiger, weil das ist letztlich das, was hier die Anpassung konserviert. Es ist dann meist so, auch abhängig vom Fortschrittsgrad. Ich meine, wenn du jetzt einen Athleten hast, der 120 Kilo mit sich rumträgt, der 300 Kilo hebt, der braucht einfach länger, bis er eine gewisse Ermüdung abbaut. Ja?
Mhm.
Bei einer leichten Dame jetzt, die vielleicht 100 Kilo beugt, was auch nicht schlecht ist, ja? Was auch schon sehr, sehr gut ist, da reicht dann meist eine Woche, wo man den Schwerpunkt auf Ermüdungsreduktion legt. So also ein Peaking ist dann meist so, dass kein, also je nach Athlet, aber der Deload ist meist so ein bisschen ausgedehnter, also über einen längeren Zeitraum. Und ich beginne dann auch schon, wenn es zum Wettkampf hingeht, dass man zum Beispiel beginnt, ein bisschen Accessory Work rauszustreichen. Also das langsam, sage ich mal, mit dem Volumen, was eh runtergeht, wobei es das jetzt mehr auf die Wiederholungsbereiche bezieht, dass eben gleichzeitig die absoluten Widerstände ansteigen. Dass man dann so, wenn es auf den Wettkampf zugeht, so 2-3 Wochen davor, dass man dann anfängt, eben zunehmend Accessory Work rauszustreichen.
Ja, ja.
Also wenn du sonst 4 Sätze Curls drin hattest, ja, dass man dann mal einen Satz oder 2 wegnimmt. Einfach, dass du mehr Ressourcen hast, dass du, sage ich mal, ja, die Ermüdung vor allem, gerade die periphere Ermüdung, dass du die mal ein bisschen nach unten bringst. Genau. Meistens dann auch so, dass die letzten Wochen dann auch so ein bisschen variieren, weil ich will dann versuchen, dass die Person, wie gesagt, in diese wettkampfnahe Belastungsform reinkommt. Das bedeutet zum einen, dass du dann zum Beispiel Einheiten drin hast, die du vielleicht in den vorherigen Wochen noch nicht hast, wo du alle 3 Competition Lifts in einer Einheit auch mal schwer ausführst zum Beispiel.
Okay.
Weil es geht ja letztlich darum, du hast 9 Lifts am Wettkampftag, Squat, Bench, Deadlift, jeweils 3 Versuche. Und das ist die Belastungsform, das ist die Spezifikation von dem Wettkampf.
Ja.
Und da musst du eben versuchen, irgendwo über die Wochen allmählich hinzuarbeiten.
Ja, auf jeden Fall.
Also das macht, wenn ich halte zum Beispiel nicht für sinnvoll, wenn du nie die Competition Lifts mal in einer Einheit vom Wettkampf gemacht hast.
Aha.
Das würde ich zum Beispiel nicht machen.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite, was ich dann zum Beispiel auch mache, ist, um auch nochmal die Spezifik ein bisschen nach oben zu treiben, dass ich zum Beispiel bei der Wettkampfübung zum Beispiel dann 2 schwere Singles mache über die Woche, wo man dann auch nochmal die relative Intensität variiert. Also ein bisschen leichteren Single, ein bisschen schweren Single. Und vor allem, dass man eben auch, es geht vor allem darum, dass du natürlich dann auch so ein bisschen die Wiederholungsbereiche angleichst.
Klar.
Wie ich schon gesagt habe, dass du eben vermehrt zum Beispiel sowas wie Singles drin hast im Training. Ja. Also wo du auch so ein bisschen das Setup im Wettkampf üben kannst, gerade auch mit den Kommandos zum Beispiel. Da ist auch wichtig, dass du die letzten Wochen, ein, zwei Wochen vor Wettkampf, wirklich mit dem Singlet arbeitest, mit den Kommandos arbeitest. Definitiv. Also da spielt schon sehr, sehr viel rein.
Ja, auf jeden Fall. Aber es läuft dann im Prinzip darauf hin, je näher es dann zum Wettkampf hingeht, ja, immer spezifischer zu trainieren. Das Spezifischste, was du ja im Powerlifting-Kontext machen kannst, werden ja die Competition Lifts mit einem, also ein Satz mit einer Wiederholung im Prinzip.
Was ich zum Beispiel auch noch sagen möchte, ist, was auch wichtig ist, dass du nicht einfach alles an Accessory Work rauswirfst, ja, weil irgendwo, du brauchst natürlich ein gewisses Volumen auch noch, sei es natürlich nachher hingestellt, für welche Person das wie viel sein mag, aber brauchst auch ein gewisses Volumen, was insgesamt auf jeden Fall sehr gering ist, auch sehr viel geringer als die meisten denken, um auch den Muskelquerschnitt irgendwo zu erhalten.
Ja. Der gibt deine PS vor. Ne?
Aber es ist natürlich auch so, Volumen, also Sätze, viele Übungsvariationen, das bringt natürlich auch Ermüdung und die gilt es zu reduzieren vom Wettkampf.
Ja.
Weshalb ja dann vor allem es darum geht, auch Sätze, Übungen zum Beispiel auch rauszustreichen, das immer minimalistischer zu machen. Mhm. Zum Beispiel die Woche vorm Wettkampf machen meine Athleten eigentlich nur noch die Wettkampfübungen. Ja. Da werden keine Curls, kein Seitheben mehr gemacht.
Klar.
Aber das ist dann gerade eine Woche vorm Wettkampf extrem wichtig, dass da Ermüdung abgebaut wird.
Auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir ja schon mal relativ spezifisch dann über das Peaking eben gesprochen. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen aus dem Ganzen, jetzt zu dir kommt ein Athlet und er sagt, hey, in 6 Monaten will ich jetzt einen Powerlifting-Wettkampf starten. Wie sieht das Ganze dann im Vergleich jetzt zum Peaking aus? Also dann werden ja vermutlich nicht alle 6 Monate oder die 5 Monate vor dem Wettkampf jetzt Hypertrophie-Blöcke sein, sondern du hast dann vielleicht auch ja, eben Blöcke, wo du dann halt eher die Kraftentwicklung im Fokus hast. Da jetzt nochmal angelehnt auf die Frage, die ich schon vorhin gestellt habe, so worauf, was ist so der Outcome, den du dann innerhalb von diesen Trainingsblöcken eben generieren willst? Ist das eben nur ein Nettoanstieg der Kraftleistung bzw. des 1RMs oder wo schaust du?
Also bei Maximalkraft, wenn du zum Wettkampf hingehst, da geht es allein darum, dass dein 1RM zunimmt. Du musst natürlich, also was auch wichtig ist, was wir schon angesprochen hatten, so der Ermüdungszustand, dass der natürlich irgendwo vergleichbar ist.
Klar.
Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du Leistung einfach schwer vergleichen.
Ja.
Da kann man zum Beispiel, um so die Entwicklung zu messen, was zum Beispiel machen, so ein Peaking-Block ist, dass ich, wenn ich jetzt schwere Top-Sätze habe, zum Beispiel ein Single, Double oder Triple, der submaximal absolviert wird, dass ich über diesen Top-Set dann das Estimated 1RM berechne. Und einfach über die Wochen dann anschaue, wie da so die Trends sind. Da bis meine Einheiten haben, da sagt das richtig ab, aber so der durchschnittliche Trend sollte schon nach oben gehen.
Ja,
ja, du hast, glaube ich, vorhin auch gefragt wegen Zuwachsraten.
Mhm.
Ne? Ich sage mal, gerade wenn es darum geht, an dieser neuronalen Effizienz zu arbeiten, dass das 1RM auch zunimmt, also jetzt in Form von so einem Peaking, dann hast du teilweise sehr, sehr hohe Zuwachsraten auch von dem 1RM. Also ich habe da schon teilweise zu dem, was im Training bewegt wurde, sage ich mal, plus 30 Kilo auf der Plattform gesehen. Aber das ist schon das höchste der Gefühle, würde ich sagen. Auch eher bei einer Übung wie dem Deadlift. Kommt auch immer auf das, also auch die Relation zum Kraftniveau an. Ne?
Auf jeden Fall.
Ich sag mal, bei Hypertrophie, um da auf Zuwachsgraden zu sprechen zu kommen oder woran ich den Fortschritt so festmache, ist, da geht es natürlich darum, dass du gerade, also für Hypertrophie ist der beste Indikator, den wir eigentlich haben, sind gerade so Übungen, wo diese neuronale Komponente ein bisschen rausfällt oder schon ziemlich gefestigt ist, zum Beispiel Isolationsübungen, an einem Gerät in der Regel, zum Beispiel für die Quads, Beinstrecker. Das ist jetzt aber auch nicht alles entscheidend, weil es geht letztlich darum, dass du in den verschiedensten Wiederholungsbereichen Übungen stärker wirst.
Klar.
Aber ich sag mal, wenn du einen größeren Muskelquerschnitt hast, ja, bei einer Isolationsübung, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du deutlich stärker bist, ja, was halt da halt eine gute Beziehung
gegeben ist. Klar, was anderes kann ja nicht stattgefunden haben bei den Beinstreckern, wie sehr kannst du dich neuronal anpassen und so, ne? Das ist schon sehr
begrenzt. Ja, vor allem geht es dann auch darum, dass man gerade, sag ich mal, ein bisschen mehr die ISOs auch im Auge hat und gerade auch ein bisschen höheren Wiederholungsbereichen, sag mal so. 8 bis 12 oder 6 bis 12.
Ja, je höher der Wiederholungsbereich, desto geringer auch die Chance, dass du dich da eben neuronal so ein bisschen anpasst. Oder je weniger wird diese Anpassung halt eben ausfallen.
Ganz klar. Das ist auch kein An- und Ausschalter. Also je höher die absolute Intensität letztlich ist, desto eher, sage ich mal, wird auch so diese neuronale Anpassung stimuliert.
Ja.
Aber es kann natürlich auch auf der anderen Seite genauso gut Hypertrophie induzieren. Ja?
Definitiv.
Ja, da geht es, wie gesagt, mehr um mehrwöchige Veränderungen auch in der Leistung, was eigentlich immer der Fall ist. Ist aber auch so, bei so einem Dual-Athlete, bei jemand, der auch Powerlifting macht, auch Wettkämpfe, auch wenn er zum Beispiel der in weiter Ferne liegt, dass ich auch immer so ein bisschen im Auge habe, auch in so einem Hypertrophie-Block. Ich habe, wie gesagt, immer schwere Sätze drin, bis zum gewissen Teil. Dass man da auch mal so ein bisschen, auch wie ich schon im Peking gesagt habe, dass man sich mal einen Satz raussucht und einfach das SC-Mind-1RM hochrechnet.
Mhm.
Ist natürlich auch klar, wenn du relativ fortgeschritten bist, dann wird der Zuwachs jetzt im Bereich vom 1RM nicht so hoch sein, wie wenn du eben spezifischer arbeitest und einen Schwerpunkt setzt.
Ja.
Von daher, das muss man so ein bisschen differenzieren. Gut, jetzt sind wir wieder ein bisschen ausgeschweift.
Ja, auf jeden Fall, ja, interessante Gedanken zu dem ganzen Thema.
Aber worauf wollten wir eigentlich zu sprechen kommen?
Nee, ich glaube, wir haben die Frage eigentlich so ganz gut behandelt. Also das waren ja zwei Fragen, die ich vorhin gesprochen habe. Zum einen, ne, worauf schaust du, was sind für dich Progressionsindikatoren, wie groß fallen diese aus und ja, wie periodisierst du im Prinzip deine Mesozyklen? Hast du ja soweit auch schon eben dich auf Hypertrophie und Kraftblöcke bezogen, aber da ist...
Ein Punkt, der fällt mir gerade noch ein dazu, weil du auch gefragt hast, so jetzt mal unabhängig vom Peaking, wie so das restliche Trainingsjahr aussieht.
Ja.
Also bei vielen Athleten, die ich zum Beispiel auch betreue, die fallen schon eher so in den Bereich Intermediate oder auch Fortgeschritten. Da habe ich auch schon anfangs erwähnt, und ich glaube, das ist jetzt auch schon ausreichend zum Ausdruck gekommen, dass der Muskelquerschnitt einen enorm großen Stellenwert hat. Dementsprechend sollte eigentlich das Großteil des Trainingsjahres auch Hypertrophie gewidmet werden und eben dahingehend so ein bisschen in die Spezifik reingehen. Ja. Aber wie gesagt, das schließt auch nicht aus, dass ich mein Competition Lift zum Beispiel oder eine Variation davon einmal die Woche drin habe mit ein bisschen höheren Intensitäten. Also das sollte Hypertrophie meiner Ansicht nach nicht wirklich negativ beeinträchtigen.
Okay.
Und man kann dann natürlich, also es ist dann schon so, wenn es zum Wettkampf hingeht, dann, bevor ich in Peaking gehe, ja, das ist ja nicht so, dass du, keine Ahnung, nur Zehner beugst die ganze Zeit und dann im nächsten Block direkt auf nur Singles gehst, ja. Das muss ja auch aufbauend sein. Sprich, ich habe dann meist so einen Intensity-Block, wo ich dann schon mal anfange, so ein bisschen die Wiederholungsbereiche herabzusetzen. Einfach über die Woche ein bisschen höhere durchschnittliche Intensität. Was ich auch noch sagen möchte, ist natürlich auch so, dass sich das Verhältnis von der Übungsauswahl ein bisschen verschiebt. Also es geht zum einen darum, dass du, je näher es am Wettkampf geht, dass du einen Großteil des Volumens, sage ich mal, eher Richtung Wettkampfübungen, Variationen verlagerst. Ja, meistens im Hypertrophie-Block dann so, ist wie gesagt auch kontextabhängig, aber ein gewisses Maß an Wettkampfübungen, Variationen, auch in gewissen Intensitätsbereichen, aber ansonsten alles von der Übungsauswahl wirklich unter biomechanischen Gesichtspunkten auf die Person hin abgestimmt, worum es eben, also dass man für die Person Geräte, Übungen findet, wo sie eben ja, den Stress voll auf den Muskel lenken können.
Ja, hey, ich denke, das haben wir nochmal gut zusammengefasst. So. Also,
ich glaube, wir sind auf alles zu sprechen gekommen.
Ja, soweit. Also
vielleicht ein bisschen durcheinander, aber.
Ja, es hat ziemlich gut gepasst. So. Also nochmal, ja, so als abschließendes Wort im Prinzip, je weiter du vom Wettkampf weg bist, desto hypertrophie-spezifischer solltest du auch als Powerlifter eben trainieren, um ja eben eine gewisse PS halt eben auf die Rennstrecke bringen zu können. Ne, ganz klar. Und je näher es dann zum Wettkampf geht, desto spezifischer musst du dann eben für die Competition Lifts trainieren. Das impliziert dann halt eben auch, dass ein größerer Anteil der Arbeitssätze dann eben auch diese Lifts eben ausmacht.
Genau.
Die Anzahl der Sätze für Isolationsübungen oder Assistance Lifts in dem Fall abnimmt. Und die absolute Intensität auch ansteigt, beziehungsweise Wiederholungsanzahlen, beziehungsweise Rep Ranges so ein bisschen abfallen. Also die meiste Zeit oder in der Offseason ist ein Powerlifter im Prinzip auch ein Hypertrophie-Athlet.
Im Grunde genommen, für mein Empfinden gibt es keine. Es gibt gewisse Unterschiede, aber es ist jetzt nicht so, dass es was von was komplett anderem spricht.
Ja.
Und das ist meiner Ansicht nach auch so ein bisschen Missverständnis, was auch besteht. Also ich bin auch gerne bereit, mich mal anderweitig mit anderen Coaches auszutauschen. Ich meine, ich bin da ja auch bereit, irgendwo ja, meine Meinung vielleicht auch zu ändern.
Klar.
Aber das sind halt so die Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Und das ist vor allem auch wichtig, klar, irgendwo die Theorie, die ist natürlich maßgebend.
Mhm.
Aber letztlich geht es vor allem auch um praktische Erfahrungen, die du eben sammelst.
Ja, definitiv. Und da, ja, wertschätze ich deine Meinung auf jeden Fall. Hast enorm viele Leute halt eben auch schon auf Wettkämpfe vorbereitet. Deswegen ist deine Meinung da in der Thematik auf jeden Fall auch gefragt. Und da habe ich mich auch
danke dir.
Ja, hey, ich danke dir, dass du hier warst und wir diesen, ja, coolen Talk aufnehmen konnten. Ja, ich hoffe, Leute, euch hat es auch gefallen. Gebt mal Bescheid, ob ihr dieses Live-Format ja, so feiert. Nächstes Mal, ey, wenn Corona vorbei ist, dann gehen wir in eine Shisha-Bar oder so, dann machen wir das Ganze ein bisschen.
Also, nur um hier nochmal aufzuklären, wir waren natürlich brav. Also, wir waren beide die ganze Woche in Isolation.
Yes.
Und das ist natürlich bis zum gewissen Punkt auch ein Geschäftstermin heute.
Ja,
weshalb das Ganze auch zu rechtfertigen ist. Aber ansonsten leben wir natürlich derzeit zurückgezogen.
Genau. Bist ja auch mit dem Auto hingefahren, nee, nicht mit bisschen Bahn und so. Also
ich hatte keinen Kontakt mit Menschen außer dem Louis und alte Menschen sind auch nicht im Haus.
Naja, also ich hab auch grundsätzlich keinen Kontakt mit Menschen. Ich sitze nur vor meinem Computer und kommuniziere übers Internet mit meinen Klienten.
Ja, sicher, das muss weiterlaufen.
Was anderes mache ich auch gar nicht. Also,
das war auf jeden Fall schön, auch mal wieder jemand vor Augen zu haben, auch wieder persönlich ein bisschen zu sprechen.
Ja, fand ich auch.
Und ich hoffe, ja, dass das ein oder andere Interessante dabei war.
Ja, mit Sicherheit.
Und das ein oder andere, ja, vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel auch auf die beiden Sportarten ja, mitnimmt.
Hm.
Und ja, auch für sich einfach mal so ein bisschen überlegt, wie man dem gegenüber halt gesinnt war.
Definitiv.
Ja, jetzt noch ein Punkt.
Ja.
Den hauen wir noch raus.
Klar.
Mal so eine Beobachtung auch von mir persönlich. Ich habe zum Beispiel auch mit einem Athleten, der seine Hypertrophie schon sehr, sehr fortgeschritten ist, auch schon 7-8 Jahre trainiert, der jetzt seit 2 Jahren Powerlifting macht. Und er hat immer eine relativ schwache Rückseite gehabt. Hat natürlich vorher auch sowas wie Romanian Deadlifts gemacht, mal ein High Bar Squat. Aber als wir wirklich angefangen haben, auch mal so ein bisschen mehr, also Powerlifting wirklich auch wettkampforientiert zu machen, in diesen 2 Jahren, war natürlich auch ein großer Schwerpunkt auf Hypertrophie. Und so für mein Empfinden hat er unglaublich gute Fortschritte gemacht, gerade so im Bereich der Rückseite, gerade was Density angeht, so im unteren Rücken. Man kann natürlich auch mit sowas wie Bend Over Rows, wie auch immer, arbeiten, aber mal so rein anekdotisch, und das ist auch so die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist zum Beispiel, dass Powerlifting da schon eine gewisse Wirkung hat, also gerade schwere Deadlifts, schwere Low Bar Squats zum Beispiel, schwere Kniebeugen. Ich meine, du siehst zum Beispiel an so jemand wie David Kaye, einer der krassesten überhaupt im Bodybuilding, meiner Meinung nach, oder sowas wie so jemand wie Sam Ward. Das sind Personen, die trainieren zwar natürlich auch schon über 20 Jahre, aber da waren immer eine schwere Form von Heben dabei, oder Sam Ward eigentlich immer Dual Athlete Powerlifting. Und das gibt dann schon nochmal so eine ganz andere Substanz. Und ich habe es auch schon oft gesehen, ich spreche natürlich auch mit den Leuten, weil es mich auch interessiert, was die Leute machen, auf so einem Wettkampf, dass du dann zum Beispiel jemanden siehst, wo du einfach siehst, der Junge hat noch nie schwer gehoben. Wo halt einfach der Beuger, die Glutes, die Rückenstrecker richtig abfallen. Und ja,
das, aber wie gesagt,
das ist nur so eine Beobachtung. Von daher vielleicht auch mal für dich so ein bisschen der Anreiz, auch mal ein paar schwere Sätze zu integrieren.
Ja, mit den ADLs kann ich mich mittlerweile auf jeden Fall anfreunden. Conventional Deadlifts, boah, liegt mir einfach gar nicht. Also ich
habe die Hebel, ne?
Ich habe es früher versucht. Erstmal natürlich immer die Griffkraft komplett abgekackt. So nach 100 Kilo konnte ich damals schon gar nicht mehr Zughilfen, helfen auf jeden Fall, aber ansonsten hatte ich auch super viel Probleme, halt in die Position zu kommen, ohne den Rücken halt irgendwie einrunden zu lassen. Fehlt es mir noch so ein bisschen an der Hamstring-Mobilität. Bei den ADLs, sag ich mal, ergibt sich ja dein Bewegungsumfang eben auch durch die Flexibilität irgendwo. Deswegen, das war so bisher meine Übung of Choice, die ich aber auch ja eher so im Bereich 6 bis 10 bisher immer praktiziert habe. Aber in letzter Zeit doch ziemlich gut anschlägt. Ich zeig dir gleich mal ein paar. Dann kannst du
Ich muss auch noch mal hier sagen, wir haben ja gemeinsam gepostet, ne, auch in München, wo ich so ein bisschen angeleitet habe auch.
Ja, genau.
Mit dem, was war das, Vorstand von der
WNBF,
ne?
Bob Bell.
Ja, richtig cooler Typ.
Cooler Typ, ja, auf jeden Fall.
Und hat das extrem gut gemacht auch. Ja. Und wir haben uns davor lange nicht gesehen und ich habe ja auch mal dir eine Einschätzung zu einer Form gegeben. Du hast wirklich echt sehr solide Fortschritte gemacht die letzten Jahre.
Mega.
Ja, also du hast ja glaube ich auch vor nichts ja eine Wettkampfvorbereitung zu oder du überlegst.
Ja, so ist der Plan.
Also das wird schon ganz anders aussehen.
Denke ich mir auch. Ja, ich bin gespannt.
Aber der Louis hat auch immer brav seine Kniebeugen gemacht. Ja. Zumindest über den Großteil von mir.
Kniebeugen wurden nicht vernachlässigt, auf keinen Fall. Ja, cool, Johannes. Hey, am Ende einer Episode packen wir immer noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist.
Oh, shit.
Irgendwas, was die Leute sich jetzt beim Homeworkout vielleicht gut ballern können, irgendeinen Track. Ich muss auch gerade nochmal nachschauen, was ich drauf packe.
Egal, vom Wendler.
Vom Wendler?
Auf keinen Fall. Anderen Job. Lass mal überlegen. Grundsätzlich mag ich es auch, wenn es scheppert beim Training. Mm. Aber ich bin natürlich auch viel Rap und Hip-Hop.
Geil,
ich würde einfach mal einen Track nehmen, den ich ziemlich fühle, der aber geil ist. Das wäre von Young Thug und Gunna, Travis Scott, der Hot Remix.
Ich glaub, den
fühle ich ziemlich.
Den hat der oder Frederik, glaube ich, schon mal drauf gepackt.
Laber kein Scheiß.
Doch, ja, ich weiß, es ist schon von Frederik drauf.
Ohne Scheiß. Oh, jetzt wird er aufgeschmissen. dann machen wir von Lil Peep.
Okay.
Witchblades. So müsste der Track, glaube ich, heißen.
Witchblades.
Ja.
Nice.
Der ist auch guter Ohrwurm zurzeit.
Cool.
Um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil ich glaube, das ist genug. Irgendwie elektronische Musik.
Ja, dafür habe ich schon.
Metal, was auch immer.
Ja, dafür habe ich schon gesorgt, dass da genug draufkommt. Ich bin auch mittlerweile so ein bisschen auf dem. Oder wieder so voll auf dem Deutschrap-Film. Ich feier halt so das.
Hey, du musst mir mal ein bisschen was zeigen.
Ich zeig dir gleich ein paar Tracks.
Also ich habe den Podcast von Brian ja auch gehört.
Ja.
Das kann ich übrigens jedem nur ans Herz legen, dass ihr euch mal, dass ihr ein bisschen diesen Mann verfolgt, weil.
Ja.
Der, ja, finde ich persönlich auch ziemlich inspirierend.
Ja, Brian ist mega cool. Coacht ja auch den Frederik.
Ja, genau. Ja, ja. Also ich habe da auch ab und zu schon mal einen Einblick gehabt. Und er ist, also. Kann nur in höchsten Tönen von Brian sprechen.
Ja, könnt ihr euch auch noch die Podcast-Episode, ich weiß nicht, welche es war, ich glaube 19, Podcast-Episode Nummer 19 mit Brian Miner zusammen reinziehen, das ist, glaube ich, ganz cool.
Safe. Ja, auf jeden Fall, er hat, glaube ich, einen Track vorgeschlagen und ich dachte mir so, Alter, ich schau mir mal an, was der Typ sich gibt. Und der ist verdammt gut, das ist auch so ein Dubstep-Track, oder? So in die Richtung.
Welchen Track hat er nochmal genommen?
Snake
Eyes von Mumford & Sons, ja,
der ja, ist cool. Noch nie vorher gehört.
Ich auch nicht.
Richtig geweiht.
Aber das ist cool. Geil. Ja, ey, dann packe ich auch noch einen Track auf die Playlist. Ich glaube,
ich muss sie erstmal abchecken gleich.
Ja, ja, wir können uns gleich ein paar Tracks anhören. Dann nehme ich von 022 Was ich mache. Geht auch gut voran. Dickes Ding.
Ah, mal noch ein anderes. Willst du noch einen Track?
Hey,
ich habe noch was. Mal noch ein bisschen was Heimatverbundenes.
Ja,
ich hoffe es noch nicht drin, aber von Hafti Abi.
Klar.
069.
Ja, geil, natürlich.
Der ballert hart.
Der kommt noch extra drauf.
Also, der ist immer auf der. Wenn du ein PR hätten willst, dann.
Haft ist stabil, mein
Freund. Dann kann ich auch Track rein.
Cool. Hey, Leute, vielen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, ja, lasst eine Bewertung bei. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, wo man auch immer da eine Bewertung
hat. Like that shit.
Und check natürlich den Johannes ab.
Ja, gerne.
Wo kann man dich finden? Instagram,
AP Methods. Ja, genau. Auf der AP Methods Seite, auf Instagram. Ansonsten Privatprofil ist pumping_johann.
Check das ab. Da kommt ja in nächster Zeit ja vielleicht auch was auf dich zu, auf euch zu,
genau.
von deiner Seite. Ist mir gerade schon das Inhaltsverzeichnis, wenn man es jetzt so sagen darf, von deinem Buch gezeigt, über Hypertrophie, woran du jetzt schon seit über anderthalb Jahren schreibst.
Mhm.
Hast schon über 100 Quellen oder Literaturverweise eben auch beigefügt. Also es wird ein richtig dickes Ding. Was es so jetzt, glaube ich, im deutschsprachigen Raum auch noch nicht gab.
Soweit ich weiß, also es gibt ja durchaus verschiedene Trainingsbücher auch über Hypertrophie, auch die das entsprechend evidenzbasiert zum Beispiel bewerben. Aber zum Beispiel, ich kenne das auch aus dem Studium, du kannst natürlich verschiedene Literatur dir raussuchen, die meist halt englischsprachig ist, aber es gibt halt derzeit kein wirkliches Werk, wo Hypertrophie mal komprimiert, in Anführungsstrichen komprimiert dargestellt ist, mit eben entsprechend auch einer Großzahl an qualitativen Quellen. Also es sind so 110 Seiten, über 100 Primärstudien. Und ansonsten, ja.
Bestens.
Nein, jetzt bin ich vom Fahren abgekommen. Achso. Was wollte ich noch sagen?
Für wann hast du den Release ungefähr
geplant? Genau, also gibt's da schon was? In dem Buch, um es mal, mal das anzusprechen, da geht es grundsätzlich darum, wie entsteht Hypertrophie und natürlich diese ganzen Trainingsimplikationen, also was das für mein eigenes Training bedeutet. Es werden die Mechanismen theoretisch hinter Hypertrophie beleuchtet und dann natürlich auch die Trainingssteuerung, die Belastungskomponenten, Zeiträume, eigentlich alles, was mit dem Thema zusammenhängt und was man für sich wissen sollte.
Cool.
Ja.
Mega geil.
Von daher, und ich persönlich habe sowas eben noch nicht vorfinden können im deutschsprachigen Raum, weshalb es mir wichtig war, dass ja, jetzt mal sowas irgendwie unter die Leute kommt.
Mega, hey.
Von daher Ausschau halten.
Genau. Genau, checkt den Johannes ab und ja, hey, Leute, macht's gut, bleibt zu Hause und wir hören uns. Macht's bis dann, gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.